Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hrdina.
Wer nichts weiß, muss alles glauben. Nach diesem Motto vermitteln die Science Busters seit 15 Jahren Wissenschaft auf humorvolle Art. Und heute tun sie das bei Tirol Live. Herzlich willkommen. Hallo auch an die drei Science Busters hier bei uns im Studio. Molekularbiologe Martin Moder, Kabarettist Martin Puntigam und Astronom Florian Freistetter. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Sie führt heute Ihr neues Programm nach Innsbruck, das Jubiläumsprogramm. Das vorhergehende Programm Global Warming Party hat sich ja der Klimakrise gewidmet und mit Planet B hat man wieder ein breiteres Spektrum aufgeschlagen. Es ist so ein Blick auf die Erde von außen. Vielleicht können Sie kurz mal anteasern und den Leuten ein bisschen Lust machen. Was erwartet denn die Zuschauer bei diesem Programm?
Nachdem wir, wie gesagt, in der Global Warming Party geschaut haben, können wir irgendwo ins Universum ausweichen, wenn wir, wobei wir ja sehr erfolgreich sind, die Erde unbewohnbar machen für uns Menschen. Es gibt aber leider weit und breit keinen Planeten, der ähnlich günstig wäre für uns. Schauen wir uns diesmal an, wie kann es den anderen Zivilisationen gehen? Wenn es wo Außerirdische gibt oder gäbe, man muss das natürlich immer in der Möglichkeitsform halten, die schlauer sind als wir, irgendwo auf ihrem Planet A leben und Planet B suchen, so wie wir das von der Erde aus machen, wenn die Erde entdecken würden, wonach müssten sie erstens suchen, was würden sie entdecken und mit wem würden sie es zu tun bekommen, wenn sie es mit der Krone der Schöpfung zu tun bekommen, als die wir uns ja gern selber darstellen. Darum geht es unter anderem im heutigen Programm und natürlich ein großes Lob, wie soll man sagen, ein Plädoyer, ein flammendes Plädoyer für die Wissenschaft gibt es obendrein.
Genau, heute um 20 Uhr im Treibhaus in Innsbruck. Neben diesen Kabarets haben Sie auch andere Projekte, teilweise auch Soloauftritte. Sie haben mehrere Bücher geschrieben, es gibt auch Podcasts. Ein Buch haben Sie uns heute mitgebracht. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht daran glaubt. Woran glauben Sie denn, Herr Moder?
Ja, dass das gilt.
Woran ich glaube, boah, ja, schwer zu sagen. Also wenn ich was lese und das macht Sinn und das ist gut belegt, dann glaube ich das schon. Das hat auch gute Gründe, aber das kann man in alle möglichen Richtungen auslegen. Aber wenn es nicht gut belegt ist, dann sollte man es auch nicht glauben.
Okay. Und in dem Buch, woran glaubt man denn, wenn man dieses Buch gelesen hat? Worum geht es in dem Buch?
Das kann, glaube ich,
das kann der Herr erklären, ist der Herr Freistetter.
Naja, es geht um Wissenschaft, und zwar die Wissenschaft, die wir in 15 Jahren Science Busters kennengelernt haben und vermittelt haben. Also es ist quasi so eine große Rückschau und Vorschau und Werkschau, wenn man so will. Also wir haben für alle Jahre seit dem Gründungsjahr der Science Busters 2007 bis zur Gegenwart ein wissenschaftliches Thema ausgesucht, wo wir gesagt haben, okay, das ist das Thema, das muss erzählt werden. Und das haben wir dann erzählt. Und dann gibt es einen Backstage-Teil, wo wir erzählt haben, was die Science Busters so getrieben haben, wie wir uns entwickelt haben, wie viele Preise wir alle gewonnen haben und was man so macht, wenn man sich sehr gut findet, was ja zu Recht bei uns der Fall ist, weil wir auch sehr gut sind. Und wir haben halt auch Dinge erklärt, die ansonsten noch nicht so in der Öffentlichkeit erklärt worden sind, so geheimes Material halt, das noch bis jetzt noch nicht öffentlich war, zum Beispiel, warum der Martin Puntigam immer so ausschaut, wie er ausschaut, wenn er bei den Science Busters auf die Bühne geht.
Sie schauen übrigens alle so aus, wie Sie auch in der Sendung ausschauen. Außer beim Herrn Puntigam ist aus dem Shirt mittlerweile ein Blazer geworden. Ist das jetzt der Seriosität des Alters geschuldet?
Na, das ist für die Jubelshow gepimpt mit Edelzwirn in Rosa, damit es noch ein bisschen schöner ist. Ich habe sehr, sehr schöne Schuhe an. Wenn man Karten fürs Treibhaus bekommen hat, dann kann man sich das heute auch anschauen oder das nächste Mal, wenn wir in Innsbruck vorbeischauen, damit es ein bisschen feierlicher ist, anlässlich 15 Jahre Science Busters.
Schön, darf es ein bisschen glamouröser sein. Was bei den Kollegen?
Naja, das sind Wissenschaftler, die schauen immer irgendwie aus.
Da zählt die Arbeit mehr als der Look. Der Erfolg gibt Ihnen bisher ja recht. Wie, sofern man Erfolg messbar machen will, wie schaut es denn jetzt aus, wenn wir da nochmal zurückkommen? Ihr Anliegen ist es ja, Wissenschaft greifbar und zugänglich zu machen. Aber was kann denn Humor für die Wissenschaft überhaupt bewirken und wo sind denn vielleicht Grenzen?
Ja, Humor kann auf jeden Fall Vorurteile abbauen, weil viele Menschen haben ja Vorurteile, was die Wissenschaft angeht. Die denken, das ist zu kompliziert, da könnt ihr was nicht verstehen, da könnt ihr mich vielleicht langweilen, da bin ich zu blöd dafür, das zu verstehen. Also solche Vorurteile gibt es ja schon seit immer und die sind aber so gut wie nie richtig die Vorteile. Ja, also es gibt ganz viel, was man verstehen kann in der Wissenschaft, auch wenn man es nicht studiert hat. Wissenschaft kann enorm unterhaltsam sein, da muss man sich nicht langweilen. Und das kann der Humor helfen, zu überwinden, diese Vorteile. Weil die meisten Menschen denken es jetzt nicht, na, ich gehe vielleicht lieber nicht ins Kabarett, das könnte mir zu lustig sein. Das denkt man sich nicht. Und wenn wir sagen, wir machen Kabarett, wir machen was Lustiges, dann kommen die Leute und dann gehen wir in die Wissenschaft, bevor sie es merken, und dann haben sie es gelernt und haben sie amüsiert auch dabei. Also das kann der Humor leisten, er kann nicht alles leisten, weil es ist nicht alles lustig auf der Welt und die Dinge werden auch nicht lustig, wenn man sie lustig macht. Also man kann nicht alles mit Humor so behandeln, dass es dann plötzlich nicht mehr tragisch ist oder nicht mehr irgendwie schwierig ist. Das heißt, es gibt Grenzen, aber wie gesagt, der Humor kann helfen, den Einstieg zu finden, und wenn man den Einstieg mal gefunden hat, ist zumindest meine Erfahrung, dann wissen die Leute auch, okay, das kann ich mir auch mal irgendwie anschauen, mit dem kann ich mich beschäftigen, auch wenn jetzt vielleicht nicht irgendwie ein Kabarettist in rosa Trikot da vorne steht, ich kann mich auch selbstständig, eigenverantwortlich mit der Wissenschaft beschäftigen, das geht auch und das ist lohnenswert. Weil die meisten Menschen wissen noch nicht, dass sie sich für Wissenschaft interessieren, und wenn sie das mal rausgefunden haben, dann läuft von selbst.
Also es ist einfach eine Barriere, die Sie da vielleicht auch abbauen. Was können Sie denn in Bezug auf die Wissenschaftsskepsis, wenn nicht sogar Wissenschaftsfeindlichkeit, der wir auch in Österreich spätestens seit der Corona-Krise begegnen, ändern? Wäre da auch Humor ein geeigneter Hebel? Was meinen Sie, Herr Moder?
Die gute Nachricht ist ja, dass wir dem nicht erst seit der Corona-Krise begegnen. Es ist einfach ein bisschen offensichtlicher geworden. Das ist wirklich erstaunlich, was wir da für Sonderrolle eingeben. Da gibt es immer wieder so große europaweite oder EU-weite Untersuchungen, wo man schaut, wie stehen so die Leute der Wissenschaft gegenüber. Und wenn zum Beispiel, wenn es um die Zustimmung zu der Aussage geht, dass Wissenschaft wichtig ist für den zukünftigen Wohlstand, dann gibt es bei den neuesten Untersuchungen kein Land in der EU, dem diese Aussage mehr oder weniger Leute stark zustimmen als in Österreich. Also das muss man sich immer vor Augen halten, wenn man in Österreich über Wissenschaft nachdenkt und über was die Wichtigkeit von Wissenschaft ist, dass das ein netter Normalzustand ist, die Umgebung, in der wir da sind. Ja, aber es ist nicht alles so schlimm. Also zum Beispiel bei der Frage, wie ehrlich Forschende sind, ob das aufrichtige Personen sind, da waren wir nur Vorletzter. Das sind nämlich, da hat Deutschland 1 Prozentpunkt schlechter abgeschnitten als wir. Also das ist vielleicht die frohe Botschaft. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich weiß aber, dass das 2010 nicht anders ausgeschaut hat. Also das ist kein neues Phänomen. Das ist einfach was, womit sich scheinbar viele abgefunden haben, dass das bei uns halt so ist. Und das ist halt unser Anliegen, dass wir zumindest im Rahmen unserer Möglichkeiten vielleicht ein bisschen was dagegen tun, um das zumindest ein kleines Stück in Richtung Mittelfeld zu rücken.
Herr Buntigam, ich habe mir sagen lassen, Sie sind Sie sind der Lachmuskeltrainer, wenn man so will, im Programm. Was glauben Sie, kann man mit diesem Format der Science Busters auch Wissenschaftsskeptiker erreichen und dazu bewegen, noch einmal nachzudenken, vielleicht Fakten einfach zu akzeptieren, wie sie sind?
Ja, das kommt darauf an. Also wenn jemand schon überzeugt davon ist, obwohl er eigentlich Wissenschaft ablehnt oder das meiste nicht versteht, also einfach nur ignorant ist, wenn er sich dann trotzdem noch als Skeptiker und Skeptikerin bezeichnen möchte, dann ist wahrscheinlich der Zug abgefahren. Aber wenn man noch was wissen möchte, dann haben wir natürlich einiges zu bieten. Erstens gibt es viel zu sehen bei uns, schöne Kostüme, sehr attraktive Wissenschaftler, die wenig lügen, also weit über dem Durchschnitt in Österreich sind. Dann kann man natürlich schon miteinander reden und dann können wir was herzeigen. Und im Wesentlichen zeigen wir ja her, dass wir normale Menschen sind, dass wir auch gerne in einer intakten Umwelt leben wollen und dass wir das auch für die nächsten Generationen haben wollen. Und dass man halt Wissenschaft dazu braucht, ob man das möchte oder nicht. Das heißt, die Leute, die so Wissenschaftsskepsis vor sich hertragen, sind ganz oft zu bequem in Wirklichkeit, um sich ein bisschen mehr mit dem zu beschäftigen, was sie noch nicht kennen. Und da versuchen wir halt, die Schwelle niedrig zu halten, weil Wissenschaft bestimmt seit Jahrhunderten, seit 2,5 Jahrhunderten ungefähr unseren Alltag immer mehr, seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Ob man das jetzt toll findet oder nicht, ist vollkommen wurscht. Es ist so und da ist es ein bisschen besser, man versteht was davon. Das heißt, wenn beide dann einen Schritt aufeinander zumachen, das heißt, wir erklären das eh sehr einfach, was die beiden ja müssen, weil sonst verstehe ich es auch nicht, dann hat man bei uns eine gute Chance, dass man ein bisschen mehr lernen kann in einer angenehmen Umgebung.
Jetzt sind ja Wissenschaft und Politik sich nicht immer ganz einig. Wie frustrierend ist es denn nun für Forschende und Lehrende wie Sie, die Fakten kennen und zusehen müssen, dass die Politik wieder besseren Wissen die dagegen entscheiden oder genauer entgegengesetzte Entscheidungen fällen?
Nein, natürlich ist es extrem frustrierend, weil gerade wenn es jetzt um gesellschaftlich relevante Themen geht, ja, also wenn jetzt irgendwie der Bundeskanzler irgendeinen obskuren Satz in der Mathematik leugnet, dann kann es allen wurscht sein, aber wenn es um gesellschaftlich relevante Themen geht, ja, wie jetzt Klimakrise, Klimanotstand und so, und da tatsächlich die Leute, die wirklich wegen ihres Berufs in der Situation sind, dass sie die Verantwortung haben, die Dinge so zu regeln, dass dieser Klimanotstand eben nicht in dieser katastrophalen Art und Weise eintreten wird, wie momentan es aussieht, dass in der Zukunft es eintreten wird. Also diese Leute, wenn die sich dann hinstellen und erzählen, ja, das ist alles Quatsch oder eben sich nicht informieren wollen, absichtlich ignorant geben, Dinge sagen wie, wir sind alle zu expertenhörig oder die Wissenschaft ist das eine, die Fakten sind das andere, dann ist das natürlich nicht nur frustrierend, das ist schlicht und einfach ja, gefährlich fast schon, weil es ist ja nicht nur etwas, was die nächste Wahl beeinflusst. Also es geht nicht darum, dass man jetzt schaut, wer wählt die dann bei der nächsten Wahl, sondern da geht es wirklich um Themen, die unsere Gesellschaft auf die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte hinaus prägen und diese Entscheidungen dann ja auf die Art und Weise in dem Fall nicht zu treffen, wie es die Politik ja nicht nur in Österreich, sondern eigentlich fast weltweit tut. Das ist ja frustrierend, ist da definitiv das falsche Wort dafür. Das geht weit über frustrierend hinaus.
Mhm. Zwei Dinge. Das eine ist, Sie haben die Klimakrise selbst angesprochen. Sie haben da ja auch einen tollen Podcast, wo Sie den IPCC-Report auch, also die Punkte erklären und anschaulich machen. Das ist also Ihr Steckenpferd gewissermaßen. Was aber schon polarisiert, sind die Klimaaktivisten, die sich auch an der Straße festkleben. Wie stehen Sie denn dazu? Glauben Sie, dass das der Sache dienlich ist?
Wir haben vor kurzem erst im Podcast mit einem Klimapolitik Professor gesprochen und der hat das im Wesentlichen so schön zusammengefasst, dass man sagen kann, solange sich noch wer festklebt an der Straße, haben wir noch Hoffnung. Weil wenn die auch mal aufhören, dann ist es wirklich vorbei. Also momentan ist es noch so, dass diese Menschen, sei es jetzt die, die sich auf der Straße festkleben, sei es die, die demonstrieren gehen, gibt ja viele Spielarten des Aktivismus, die alle wichtig und relevant sind. Und solange da noch die Leute sind, eben die sagen, es gibt was, was wir tun können und ihr in der Politik tut es nicht und wir fordern, dass ihr das tut, ja, solange gibt es noch Spielraum. Erst wenn die Aktivistinnen und Aktivisten sagen, okay, jetzt gibt es eh nichts, was man tun kann, dann ist es wirklich so. Dann kann man sich wirklich Sorgen machen, wenn man irgendwie merkt, die haben jetzt auch schon aufgegeben. Also solange noch wer klebt, gibt es noch Hoffnung.
Aber die Wissenschaft weist ja schon seit Jahrzehnten darauf hin, da wurden auch nicht erhört. Glauben Sie, dass die Aktivisten jetzt erhört werden?
Naja, in dem Fall haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Vergangenheit das Problem gehabt, dass ja den meisten Leuten es eben egal war, was die Wissenschaft gesagt hat und der Politik auch. Und jetzt macht der Aktivismus eben Sachen, die man wesentlich schwieriger ignorieren kann als die Aussagen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Also insofern besteht vielleicht schon Hoffnung, dass das vielleicht mehr bringt als der 100. Pressekonferenz, der 200. wissenschaftliche Fachaufsatz, weil das haben wir ja gemacht in der Vergangenheit und das hat die Aufmerksamkeit derjenigen, die die Verantwortung tragen, offensichtlich nicht ausreichend gefesselt.
In rund einer Woche, also am 28. März, gibt es in Wien ja einen Benefizabend für den Klimaaktivismus. Und der Reinerlös dieser Veranstaltung kommt auch Organisationen zugute wie Extinction Rebellion, die auch durch die Besetzung der Lobau sehr bekannt wurden, oder eben die letzte Generation. Die werden ja nun doch dem links-linken Lager zugeordnet. Und Sie sind nun Wissenschaftler, Sie beide zumindest, und Sie vertreten die Wissenschaft. Die Wissenschaft gilt eher als objektiv. Haben Sie nicht Sorge, dass man Sie da irgendwo in eine Richtung, in ein Eck drängt damit? Und noch dazu, weil Sie ja auch eine Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen haben?
Naja, es ist so, wenn jemand die Kategorisierung links-linkes Eck für sich akzeptiert, dann ist Hopfen und Malz ohne dies schon verloren. Ansonsten ist es ja so, dass wir ja neben Wissenschaftlern gleichzeitig auch Menschen sind, wie ich schon gesagt habe, die ganz gern weiterleben wollen. Klimaaktivismus ist ja kein Hobby, das angeboten wird wie Bungee-Jumpen oder Hiken, sondern das machen die Menschen ja jetzt, weil es so toll ist, sie auf der Straße festzukleben und dann von Autofahrern, Autofahrerinnen angepöbelt und attackiert zu werden und dann von der Polizei weggeschleppt zu werden, sondern weil das halt quasi die Ultima Ratio, das letzte mögliche Mittel momentan ist, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, nachdem eben seit Jahrzehnten die wissenschaftlichen Erkenntnisse einfach mit einem Handstreich vom Tisch gewischt worden sind. Und auch dieser Ratschlag, dorthin zu gehen, zu protestieren, dort, wo es hingehört, wo es herkommt, das ist ja alles schon passiert, das ist alles verpufft, das hat keine Wirkung gezeigt. Aber das kostet ja alles sehr viel Geld letztlich. Also nicht nur der Superkleber, das ist wahrscheinlich noch der kleinste Posten, die Rechtsberatung, die Schulungen und die Art und Weise, das zu organisieren, die PR und so weiter. Und dafür sammeln wir, weil das ein legitimes Anliegen ist. Es ist ja nicht umsonst, dass sie Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und ganz viele Gruppierungen hinter solche Klebeaktionen mittlerweile stellen.
Würdest du das selber auch machen, sich festkleben an der Straße?
Ja, warum nicht? Also das spricht wenig dagegen, das zu machen, weil dann ist wahrscheinlich noch mehr Aufmerksamkeit, wenn ich mich dort im schönen Anzug hinsetze und anklebe.
Das auf jeden Fall, ja.
Es ist ja so, die Leute würden ja lieber was anderes machen, als sie festzukleben. So ein großer Spaß ist es ja nicht, wochenlang mit einer verklebten Hand herumzulaufen. Aber es ist halt ein mögliches Mittel, um Aufmerksamkeit für ein sehr, sehr dringendes Problem zu schaffen. Und wenn man da objektiv bleibt, so wie das die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, dann hat man das Ergebnis, das man aus den letzten Jahrzehnten hat. Man hat schöne große Berichte, wo alles drinnen steht. Erst vor wenigen Tagen ist wieder ein Pendel zusammengesessen und hat gesagt, es muss eigentlich jetzt sofort was passieren, was ja viel schärfer in der Forderung ist als das, was die Klimaaktivisten und Aktivistinnen machen, die ja sehr sanft sind in Wirklichkeit, wollen die nur keine neuen fossilen Projekte in Österreich haben und ein Tempolimit. Also viel weniger kann man ja eigentlich gar nicht fordern. Und das nicht zu unterstützen, da braucht man schon gute Gründe, finden wir.
Vielleicht möchte ich noch zu anmerken, diese Sache, dass Klimaaktivismus als links oder links-links, oder irgendwann wird wahrscheinlich auch links-links-links noch kommen, dass es so geframed wird, das ist ja auch ein Problem, weil das ist eine der vielen Ablenkungsstrategien, dass man sagt, ja, hier, wenn zu viel über Klimakrise geredet wird, dann ist das ja Wahlwerbung für die Grünen oder irgendwie sowas, was man ab und zu mal hört. Das ist, Wissenschaft ist objektiv, der Klimawandel ist jetzt nicht objektiv, aber er ist insofern objektiv, als er uns alle betrifft. Das heißt, das spielt überhaupt keine Rolle, welcher politischen Richtung man angehört. Das ist etwas, wo sich keine politische Partei und kein Mensch entziehen kann. Das heißt, es muss sowieso aufhören, dass man irgendwie die Information, das Einsetzen für Klimaschutz und Klimaschutzmaßnahmen, dass man das irgendwie in eine politische Richtung irgendwie stellt. Das ist was, das muss alle politischen Richtungen gleichermaßen betreffen, egal wer an der Macht ist, egal wer an der Regierung ist, ob das jetzt eine linke, eine rechte oder sonst irgendwie zusammengesetzte Konstellation ist. Das muss alle gleichermaßen betreffen. Also da wollen wir uns noch gar nicht jetzt irgendwie sagen, wir positionieren uns jetzt auch da in die linke Ecke oder sowas, sondern wir machen das, weil, wie der Martin gesagt hat, wir auch Menschen sind und weil es alle Menschen betrifft, egal ob man jetzt rechts, links oder was auch immer ist. Also diese politische Richtung, die sollte da keine Rolle spielen.
Also auch nicht Wissenschaft über Grün.
Ja, vielleicht im Heiligen Land Tirol ein Hinweis, der links-linke Autokrat Papst Franziskus ist auf der Seite derer, die sagen, über Klimakrise soll geredet werden. Das ist eine der größten Herausforderungen. Da muss man unbedingt was unternehmen. Also wenn der im links-linken Eck ist, muss man sich wieder überlegen, ob man ins links-linke Eck kommen möchte. Aber da sieht man, wie absurd einfach diese Vorwürfe sind. Da sagt einfach jemand was, was er sich irgendwann einmal gemerkt hat, in der Hoffnung, dass es einen Sinn hat.
Jetzt drücken wir vom links-linken Eck wieder weiter nach rechts. Wie weit überlasse ich jetzt Ihnen und schaue noch mal kurz nach Niederösterreich und nach Wien. Der Herr Freistetter hat es ja schon angesprochen, und zwar die Expertenhörigkeit. Das hat ja Bundeskanzler Karl Nehammer zuletzt gemeint. Man war vielleicht in der Corona-Krise zu expertenhörig. Und man weiß ja jetzt auch in Niederösterreich, nach der Wahl gibt es ja ein Zurückrudern wieder. Man versucht auch eventuell Corona-Strafzahlungen wieder zurückzuzahlen etc. Also das zu herbeizuführen. Also man rudert da jetzt wieder ganz in eine andere Richtung, als man das zuvor getan hat. Sie selber waren ja in der Krise auch unterwegs und haben versucht, in verschiedenen Formaten, also auch Online-Videos, aber auch Vorlesungen vor Ort aufzuklären, vor allem auch über die Impfung aufzuklären. Wie geht es Ihnen denn damit, wenn Sie jetzt diese Aussagen der letzten Tage hören?
Ja, ist ziemlich frustrierend, aber halt überhaupt nicht überraschend.
Nicht überraschend für Sie, dass da jetzt so zurückgerudert wird? Die ÖVP hat das ja mit entschieden.
Es wird ja nicht viel zurückgerudert. Es ist eher so, dass halt von Anfang an die Rechten eigentlich versucht haben, die Querdenker und derartige auf ihre Seite zu ziehen. Und das ist halt jetzt ihre Chance, das zu machen. Und das nützen sie natürlich.
Aber immerhin, Expertenhörigkeit kann man in Niederösterreich momentan niemandem vorwerfen.
Das ist eine, wie geht es Ihnen bei der Aussage, man war vielleicht zu expertenhörig? Sie waren ja auch einer der Experten, auf die man hören konnte.
Ich weiß
nicht in der Regierung, aber Sie, genau. Aber Sie sind als Molekularbiologe, Sie haben Aufklärungsvideos gemacht, also man hätte auf Sie hören können als Experte.
Also ich habe nicht die Regierung beraten, aber wenn die mehr auf die Experten gehört hätten, dann wäre sicher vieles auch besser gelaufen. Es ist halt immer die Schwierigkeit. Es gibt halt da diese Floskeln, die kann man so leicht vor sich hinwerfen. Das sind die Links-Linken, da muss man sich nicht weiter damit beschäftigen. Oder die Experten wollen uns alle die ganze Zeit einsperren. Das sagen halt Leute, die nie mit irgendeinem Experten geredet haben, die das vielleicht über zwei Ecken in irgendwelchen Foren lesen. Viele Expertinnen und Experten haben argumentiert, dass zum Beispiel manche Maßnahmen früher getroffen werden, damit sie nachher nicht so streng und nicht so lang getroffen werden. Wenn man dann nicht auf die hört und dann im Nachhinein sagt, wir waren zu expertenhörig, weil es dann doch nicht so gut gelaufen ist, dann ist das natürlich eine sehr angenehme Ausrede, um nicht politische Verantwortung zu übernehmen können, sondern weil man weiß, dass in Österreich die Stimmung so ist, wie sie ist, dass man sagen kann, dann haben wir noch ein bisschen auf die Forschenden drauf, dann haben die Schuld. Das ist halt nicht, wie so eine Situation abläuft. Also die Leute in der Forschung, das sind halt einfach die, die am meisten über das Thema wissen. Und wenn man nicht auf die Kompetentesten hören will, dann weiß ich nicht, auf wen man dann sonst hören möchte. Und die Aufgabe von der Politik wäre ja eigentlich, dass sie auf Grundlage von unvollständigen Informationen Entscheidungen trifft und dafür dann die Verantwortung trägt. Und wenn quasi diese Kernaufgabe dann nicht erfüllt wird, indem man Entscheidungen trifft und da sagen, na, das waren wir nicht, das waren die Experten, die sind schuld, dann ist man halt im falschen Beruf. Dann müsste man selber Experte werden, aber das wäre wahrscheinlich zu anstrengend gewesen.
Wäre man vielleicht auch nicht da, wo man gerade ist. Sie versuchen ja auch mit Ihren Programmen junge Menschen zu erreichen. Es gibt ja auch für Schulklassen eigene Formate, die Sie bespielen. Wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre eigene Schulzeit, was ist Ihnen von naturwissenschaftlichen Fächern denn hängen geblieben? Ich fange beim Herrn Freistetter vielleicht an.
Wenig. Ich war schlecht in diesen Fächern, was das angeht. Also ich war nicht direkt schlecht. Ich war in Physik mittelmäßig. Ich war in Biologie tatsächlich sehr, sehr gut. Da war ich einer der Beste in der Klasse. Also das war das einzige Fach, wo ich wirklich gut war und immer nur Einser gehabt habe. Und auf den Schularbeiten in Biologie immer nur Einser gehabt habe. Also ich habe auch kurz überlegt, das zu studieren. Habe aber dann doch gedacht, nein, ich mache lieber was so Mathematik-Physik-lastiges, weil in Mathe bin ich fast durchgefallen und Physik kann ich so ein bisschen. Dann habe ich gedacht, mache ich Astronomie. Da kann ich das, was ich gut kann, nicht brauchen. Und das andere, was ich nicht kann, lerne ich nochmal. Nein, also war jetzt nicht die Schule schuld, war nicht der Unterricht schuld. Wir haben einfach irgendwie einen Lehrer gehabt, der nicht so engagiert war und der ist auf einen Schüler getroffen, der auch nicht so engagiert war. Und dann hat sich halt ergeben, dass ich da nichts gelernt habe in Mathe und Physik und in Biologie war es andersrum. Und Astronomie hat mich trotzdem interessiert. Das hat man der Schulunterricht nicht austreiben können. Und dann habe ich halt all das, was ich in der Schule nicht gelernt habe, auf der Uni nochmal gelernt und weiß jetzt im Wesentlichen das, was ich bis heute weiß, von der Uni in der Schule, wie gesagt, aus Biologie erinnert mich noch einiges. Ich weiß noch, da haben wir ein schönes Projekt gehabt. Wir haben die Gütequalität vom Fluss Krems untersucht, die Wassergüte. Da bin ich nachmittagelang irgendwie Pflanzen gesammelt und analysiert und irgendwelche Viecher im Wasser mikroskopiert und sowas. Das war super. Also da erinnere ich mich noch gern dran.
Also praktische Beispiele, die sind Ihnen in Erinnerung geblieben. Wie schaut es bei Ihnen aus, Herr Buntigam?
Ja, ich bin, wie schon später bei der Berufswahl, gern in der Schule auch schon den Weg des geringeren Widerstands gegangen. Und war sehr sprachbegabt, da habe ich mich nicht anstrengen müssen. Ich habe in Religion durchgehend einen Einser gehabt und mache deshalb auch sehr gern Kirchenwitze heute noch, weil ich mich da gut auskenne. Und Naturwissenschaft, das war so als Nebenfächer punziert. Biologie war mir noch am zugänglichsten, Mathematik hätte ich mir mehr anstrengen müssen. Da war der Unterricht wohl auch nicht so und mein Engagement ist nicht überbordend. Das habe ich alles geschafft, aber dann erst später, wie ich begonnen habe, Medizin zu studieren und diese drei Prüfungen Physik, Biologie und Chemie nachmachen habe müssen, habe ich dort erst gesehen, dass das eigentlich interessant und spannend ist. Bin aber dann trotzdem Kabarettist geworden, weil es einfacher war.
Das Schnelle, das Einfache, ja, der Weg des geringsten Widerstands. Haben wir einmal die zwei negativen Teilchen, die sich abstoßen, der Weg des geringsten Widerstands. Was bietet uns der Herr Moder noch?
Ja, nichts Spezielles in Wirklichkeit. Also es gibt jetzt nicht die eine Sache, die groß herausgestochen wäre bei mir. Was aber insgesamt schon war, ist, ich fand es halt sehr interessant. Ich war nicht wahnsinnig gut in irgendeinem naturwissenschaftlichen Fach. Aber die Lehrer waren lässig und inhaltlich war es eigentlich auch cool ab dem Moment, wo man es dann halbwegs verstanden hat. Und das ist aber vielleicht auch die frohe Botschaft. Also man muss jetzt nicht in der Schule in einem Fach brillieren und sagen, ich habe nur eins in Biologie, jetzt wäre ich Biologe. Man kann auch irgendwo im Mittelfeld dumm dümpeln und wenn man sich dann auf der Uni inskribiert, kriegt man eh alles nochmal von Grund auf beigebracht und wenn man da dann gut aufpasst, dann kommt man schon durch bis zum Doktorat. Also es ist noch nicht zu spät, nur weil man in der Schule jetzt nicht heraussticht.
Das ist eine optimistische Message, die Sie da noch mitgeben. Und jetzt, weil wir so viel gesprochen haben über Theorie und Ihre Show, Sie haben uns ein kleines Experiment mitgebracht. Was erwartet uns denn da?
Es ist quasi ein Teaser auf ein Experiment in der Show, wo wir darüber reden, ob wir Menschen uns überschätzen und wenn das so ist, warum wir uns unterschätzen anhand dieser Ausgangslage, wenn Aliens kommen, ob wir dann noch immer die Krone der Schöpfung darstellen können oder ob wir uns einfach nur maßlos überschätzen, weil wir halt bislang keinen internationalen Vergleich gehabt haben. Und da gibt es ein Experiment, das jetzt, wo man sich selber einschätzen muss, um eine Chance hat zu gewinnen. Und das soll illustrieren, wie gut oder wie schlecht wir Menschen tatsächlich sind, unser eigenes Können einzuschätzen.
Okay. Und das ist eigentlich sehr simpel, soll ich es mit dir zuerst demonstrieren, oder gehen wir gleich all in. Das ist eigentlich ein Spiel. Man beginnt damit, dass man die Hand ausstreckt.
Nach der Niederösterreich-Wahl ist das nicht mehr so anrüchig.
In die linke Hand.
Ich halte meine drüber, die andere Person hält sie drunter und dann habe ich die Aufgabe, um die ganze Hand herumzuwandern und unten auf die Tischplatte zu schnalzen. Also die schwierige Aufgabe. Die andere Person hat die Aufgabe, in dem Moment, wo ich beginne herumzuwandern, sofort nach unten zu schnalzen, einfach direkt von hier, also die leichte Aufgabe. Und die Frage ist, wer ist zuerst am Tisch? Und es ist gar nicht so banal.
Naja, es ist schon banal. In Wirklichkeit habe ich den kürzeren Weg und bin natürlich der Meinung, dass ich gewinnen kann.
Sounds plausible, ja.
Ja, und ich würde sagen, um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, spielen wir auch um einen Wetteinsatz.
Könnt ihr beide spielen?
Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern. Ich würde sagen, wir beginnen mit 50 Euro.
Das ist immer mein liebster Teil in der Show. Der Wetteinsatz kommt ausschließlich von ihm. Ja, solche Wetten mag ich gern.
Begrüße ich jetzt auch.
Das ist natürlich so, weil das jetzt auch abseits der Show ist und natürlich ich in der Show permanent dieses Experiment mache und sehr, sehr geübt bin in der ganzen Sache. Würde ich sagen, ich mache es in dem Fall besonders leicht. Sie müssen gar nicht gegen mich spielen, sondern nur gegen den Astronomen. Herr Freistetter, kommen Sie her. Das ist jetzt heute Ihre Aufgabe. Jetzt. Dürfen Sie auch einmal.
Also. Sie haben das schon gespielt.
So, also.
Ja,
meinst du nicht so genau.
Soll ich die Regeln nochmal wiederholen?
Nein, passt schon. Mir ist das wurscht, ob das Geld weg ist oder nicht. Also, wir strecken die Hand aus. Also über den Geldschein, genau, einmal so.
Also IBD, was genau, also direkt runter soll.
Das ist der kurze Weg, ich habe den langen Weg und erst anfangen, wenn ich anfange. Weil sonst
sobald Sie sich bewegen, darf ich.
Genau, ja, aber nicht vorher. Und wer als erster unten ist, der kriegt das Geld und ich kann jeder was brauchen.
Ah, wie wäre es mit einem Start?
Naja, das... Ja, aber das war nur der Vorlauf quasi, wie beim Skifahren.
Aber das geht, eine Revanche geht sich aus.
Ja gut, dann würde ich auch sagen, nachdem ja heute ein spezieller Tag ist, stockt man noch ein bisschen auf, macht man da einen richtig dicken Gewinn daraus.
Geht es ja zu wie bei Trittstratsch.
Was ist so speziell heute an dem Tag?
Muss man noch überlegen. So, konzentrieren Sie sich, sonst ist mein Geld weg.
Ja, es ist ja, dann konzentrieren wir gleich gar nicht. Also sobald ich mich bewege, vorher weg.
So, nice,
das ist
nice.
Mein Geld.
Okay. Ja. Und die Moral von der Geschichte?
Heute Abend gibt es dann die Auflösung, was das eigentlich mit den ankommenden Außerirdischen und BWL zu tun hat.
Ein wunderbarer Teaser, der macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Meine Herren, Herr Freistetter, Herr Buntigam, Herr Moder, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Alles Gute für die weitere Tour.
Danke für die Einladung.
Danke.
Danke auch an Sie, liebe ZuschauerInnen und Zuschauer, für das Interesse. Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen, als Podcast zum Nachhören und natürlich zum Lesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.